Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem 1. Timotheusbrief, und zwar 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Wir machen also Fortsetzung in der Reihe über den 1. Timotheusbrief und kommen heute zu dem Abschnitt 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. In den Pastoralbriefen, also in den Briefen, die der Apostel Paulus an seine Mitarbeiter geschrieben hat, die beiden Timotheusbriefe und auch den Titusbrief, in diesen Briefen geht es nicht zuletzt um Ordnungen für eine gesunde Ortsgemeinde. Und in diesen Briefen geht der Apostel Paulus auf sehr viele und sehr unterschiedliche Punkte ein. Er sagt auch, wie soll es nicht in einer Gemeinde aussehen? Wie soll es nicht in einer Gemeinde zugehen? Aber vor allem beantwortet er die Frage, wie soll es in einer gesunden Ortsgemeinde aussehen? Wie soll es da zugehen? Und was wir in diesen Briefen lesen, das ist nicht die Meinung eines Menschen von vor 2000 Jahren. Dann braucht es uns eigentlich nicht zu interessieren, bestenfalls noch aus historischem Interesse, sondern das sind göttliche Ordnungen. Worauf wir hier gewiesen werden, das ist der Wille Gottes. Es ist nicht einfach etwas Äußerliches. Es ist nicht einfach etwas weltliches Recht, sondern es ist göttliches Recht. So will Gott das. In der letzten Wortverkündigung über den 1. Timotheusbrief, es war über 1. Timotheus 2, den Versen 8 bis 15, hörten wir, mit welcher Deutlichkeit Gott in seinem Wort Klarheit darüber verschafft, was die jeweiligen Aufgaben von Männern auch im Unterschied zu Frauen sind und wie sich die beiden Geschlechter, also Mann und Frau, zu verhalten haben in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde, sagen wir, in der Welt. Männer und Frauen, sie haben durchaus unterschiedliche Verantwortungen in dieser Welt und damit auch in der Gemeinde. Und wir werden sehen, dass uns diese Thematik in abgewandelter Form noch erhalten bleibt in Kapitel 3, in Kapitel 4 und auch in Kapitel 5 des 1. Timotheusbriefes. Immer wieder geht es auch um die Frage der unterschiedlichen Aufgaben, Aufgabenfelder auch von Mann und Frau. Aber das sollten wir natürlich auch nicht missverstehen. Es gibt in der Gemeinde Aufgaben, die sowohl Männer als auch Frauen ausüben können. Auch darüber werden wir noch zu sprechen kommen. Aber noch einmal, es gibt eben auch besondere Aufgaben. Ich erinnere noch einmal daran, dass Paulus gesagt hat in Kapitel 2, Vers 12, dass es Männer sind, die dazu berufen sind, das Wort Gottes zu verkündigen und zu lehren, also Leitung zu geben, wie es der Apostel Paulus sagt. Ich gestatte einer Frau nicht zu lehren, so Kapitel 2, Vers 12, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Die Frau ist auch in den Heilsplan Gottes einbezogen, und zwar dadurch, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Paulus schreibt hier sehr verkürzt in Kapitel 2, Vers 15, sie, Einzahl, wird gerettet durch das Kindergebären, und dann macht er es plötzlich im Plural, wenn sie, die Frauen, bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Und heute nun wird unsere Aufmerksamkeit auf die Amtsträger in der Gemeinde gelenkt. Und so lautet das Thema für die heutige Predigt, was Gott von den Ältesten will. Oder anders formuliert, was Gott von den Männern will, die in der Gemeinde die Leitung haben. Und auch hier könnte man eigentlich die gleiche Frage stellen, ich habe sie schon das letzte Mal gestellt, ist das nicht eigentlich eine relativ unwichtige Frage? Warum sollen wir uns mit so etwas beschäftigen? Angesichts dessen, dass es doch so viele Menschen ohne Christus gibt. Menschen, die niemals das Evangelium gehört haben. Lohnt es sich überhaupt, darüber zu sprechen? Ist das nicht eigentlich etwas sehr Überflüssiges oder zumindest recht Nebensächliches? Ich möchte vier Gründe nennen, warum wir uns heute Morgen auf diese Thematik konzentrieren sollten. Erstens, es ist der inspirierte Apostel Paulus, der darüber spricht. Predigen hier in unserer Gemeinde ist und darf nichts anderes sein als das Verkündigen des Wortes Gottes. Also predigen bedeutet, wir lesen einen Bibelabschnitt und der wird dann ausgelegt. Es geht nicht an, dass wir einen Bibeltext nur vorlesen oder vielleicht sogar darauf noch verzichten und dann über etwas reden, was uns wichtig erscheint. Rechte Predigt ist immer Wortverkündigung. Predigt ist Auslegungspredigt. Und zwar Auslegung dessen, was geschrieben steht. Also können wir dieses Thema gar nicht auslassen. Zweitens, dieser Abschnitt hier in 1. Timotheus 3 ist nicht der einzige Abschnitt über Älteste. In der ersten Schriftlesung las ich zwei andere Abschnitte, und das sind wahrlich nicht alle, die wir dazu in der Heiligen Schrift lesen. In der Lesung aus dem Titusbrief, da lasen wir in Kapitel 1, Vers 9, also am Anfang von dem, was ich angefangen habe zu lesen, dass Paulus anordnet, dass in jeder Stadt, in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt werden. Offensichtlich ist also das Ältestenamt nicht nebensächlich, sondern etwas Wichtiges. Es ist wichtig für das Leben in einer Ortsgemeinde. Es ist also wichtig, worüber wir sprechen. Drittens, im Epheserbrief in Kapitel 4 macht Paulus es einmal klar, dass niemand weniger als unser Herr und Heiland seiner Gemeinde Dienste gab. Ich lese einmal die Verse 8 und 9. Da schreibt der Apostel, er, Christus, ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Und dann geht's weiter. Er, Christus, hat etliche gegeben, als Apostel, als Propheten, als Evangelisten und als Hirten und Lehrer. Gott hat gegeben. Der Herr hat gegeben. Unter diesen Diensten, die Jesus seiner Gemeinde nach seiner Himmelfahrt gab, sind also auch Hirten und Lehrer, also auch Älteste. Und wenn unser Herr diese Dienste seiner Gemeinde gibt, dann braucht seine Gemeinde sie. Unser Herr gibt keine unnötigen Gaben. Was er gibt, das benötigt die Gemeinde. Und wehe uns, wenn wir meinen, uns darüber hinwegsetzen zu dürfen. Und dann komme ich zum vierten Punkt. Epheser Kapitel 4. In Epheser Kapitel 4, da lesen wir weiter, dass Christus diese Dienste nicht nur einfach gegeben hat, sondern er hat sie zu einem ganz bestimmten Zweck gegeben. Mit einer ganz bestimmten Zielausrichtung, nämlich, Vers 11, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Mit anderen Worten, es sind Dienste, die die Amtsträger in der Gemeinde haben, die unverzichtbar sind. Und diese Männer haben die Aufgabe, die Christen zu schulen, für die Jüngerschaft einzugliedern in die Gemeinde, zuzurüsten, dass weiter, auch in der nächsten Generation, wieder Diener da sind, die dann die Gemeinde versorgen. Aus diesem Grund kann übrigens niemand sagen, naja, ich bin kein Ältester, was interessiert mich das, was heute Morgen da steht oder was da heute Morgen gesagt wird, das betrifft mich ja sowieso nicht. Diese Einstellung ist grundfalsch. Es betrifft uns, es betrifft jeden von uns durchaus, denn diese Dienste, noch einmal, sind für dich, für einen jeden von uns gegeben. Außerdem werden wir alle als Mitglieder der Gemeinde irgendwann einmal wieder aufgerufen, Älteste zu wählen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was sind dann unsere Kriterien, an denen wir ausmachen, wessen Namen wir für dieses Amt schreiben? Genau diese Frage, die uns also alle betrifft, beantwortet uns das Wort Gottes in diesem Abschnitt. Was sind die Kriterien? Was will Gott von einem Ältesten? Darum geht es hier in 1. Timotheus 3 in den Versen 1 bis 7. Und ich möchte hier die genannten Qualifikationen für Älteste in 6 Punkte gliedern. In 6 Punkte gliedern. Ich nenne sie erst einmal, die erste Qualifikation ist der Wunsch zum Ältestendienst, zum Werk eines Ältesten. Vers 1. Die zweite Qualifikation ist das untadelige Verhalten. Die Verse 2 und 3. Was das im Einzelnen heißt, darauf kommen wir noch. Die dritte Qualifikation ist die Fähigkeit zu lehren. Vers 2, die letztgenannte Qualifikation. Die vierte Qualifikation ist die Fähigkeit, in seiner Familie Leitung zu geben. Die Verse 4 und 5. Die fünfte Qualifikation ist die geistliche Reife. Vers 6. Und die sechste Qualifikation ist die Reputation. Ein guter Ruf auch von denen außerhalb der Gemeinde. Gehen wir im Folgenden diese Qualifikationen durch. Gott will Älteste, die den Wunsch haben zu arbeiten. Das ist das Erste. Ich lese nochmal Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit oder ein vortreffliches Werk. Es fällt ja zunächst einmal auf, dass wir hier nicht von Ältesten hören. Das heißt ja nicht, wer ein Ältestenamt begehrt, sondern Aufseher, Dienst. Es ist hier von Aufstehern die Rede. In manchen Übersetzungen, namentlich aus lutherischem Hintergrund, steht hier das Wort Bischof, wer ein Bischofsamt anstrebt. Nun, das griechische Wort ist tatsächlich Episkopos, das hier steht. Und von diesem Wort, wir kennen es vielleicht aus dem griechischen oder aus dem englischen Episkopalismus, das meint so viel wie eine Gemeinde, die durch Bischöfe gelenkt wird oder durch einen Bischof gelenkt wird. Und tatsächlich ist das deutsche Wort Bischof von diesem Wort Episkopos abgeleitet. Aber mit dem Wort Bischof verbinden wir heute ganz logisch andere Vorstellungen. Vorstellungen, die hier keineswegs drin sind. Da ist eine Entwicklung gegangen. Und von daher ist es sinnvoll, bei dem ursprünglichen Sinn des Wortes, nämlich Aufseher, zu bleiben. Ich könnte es anders formulieren. Im Neuen Testament ist ein Bischof nicht jemand, der mit breiter Robe durch die Gegend geht, sondern er ist ein Aufseher, und zwar in einer Ortsgemeinde. Der Bischof ist nicht eine Art Mufti, der über eine Vielzahl von Gemeinden steht, sondern es geht hier um die Funktion des Aufsehers in einer Ortsgemeinde. Ich weise hier noch einmal hin auf Titus 1. In Titus 1, Vers 5 schreibt Paulus: Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt. Und dann lesen wir zwei Verse weiter in Titus 1, Vers 7. Denn ein Aufseher muss untadelig sein und so weiter. Paulus ordnet hier also an, Titus soll in Kreta in jeder Stadt Älteste einsetzen, griechisch Presbyter, und diese Ältesten werden dann zwei Verse weiter als Aufseher bezeichnet. Mit anderen Worten, Ältesten sein, das ist gewissermaßen das Amt, das Aufsehen ist ihre Tätigkeit. So sagt Paulus, setze Älteste zu Aufsehern ein. Älteste und Aufseher sind also gewissermaßen austauschbar. Und das ist nicht das einzige Mal. Ich weise noch einmal hin auch auf die andere Stelle, die wir vorhin in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Apostelgeschichte 20. Da lesen wir am Beginn der Rede: von Milet aber sandte er Paulus nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herbeirufen. Und dann etwas später in der Rede, in Vers 28, sagt Paulus: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Hier haben wir das Wort Aufseher also erneut. Ihr Älteste von Ephesus, ihr seid eingesetzt zu Aufsehern in der Gemeinde in Ephesus. Der Begriff Ältester, er kam bereits im Alten Testament vor. Etwa im zweiten Buch Mose lesen wir öfters von Ältesten. Die gab es auch im Judentum. Und dann eben steht, ich sagte es schon, gewissermaßen austauschbar dieser Begriff des Aufsehers da, den wir damals aus der griechischen Umwelt kennen. Und dann weise ich ferner bei Vers 1 auf noch etwas Wichtiges. Das scheint mir nicht ganz unwichtig zu sein. Dass wenn Paulus hier über die Ältesten spricht, dann steht nicht im Vordergrund ihr Status, ihr Posten, ihr Amt, sondern was Paulus als erstes sagt, das ist ihr Tun, ihr Werk. Paulus sagt hier, wenn jemand nach einem Aufseherdienst verlangt, wer danach trachtet, dann trachtet er nach einer guten Tätigkeit, nach einem guten Werk. Es geht hier nicht um Status. Es geht hier nicht um Prestige, sondern um Arbeit. Um Einsatz. Der Apostel interessiert sich ganz offensichtlich herzlich wenig für die Reputation, die jemand bekommt. Sondern es geht darum, das ist das erste Kriterium für einen Ältesten, dass er arbeitswillig ist. dass man ihn nicht gewissermaßen zur Arbeit schieben muss. Das Verlangen, das Trachten nach Arbeit ist die erste Qualifikation, die der Apostel hier für jemanden nennt, der in einer Gemeinde Verantwortung übernimmt. In der Gemeinde geht es nicht darum, dass er ein Ältester eingeschätzt wird als jemand, der einen höheren Rang bekleidet, sondern dass er einen Dienst, eine Tätigkeit verrichtet. Dass er sich in die Arbeit einer Gemeinde an vorderster Stelle stellt. Ja, um nicht missverstanden zu werden, es ist etwas Vortreffliches, eine Ehre, Ältester zu sein in einer Gemeinde. Der ehemalige amerikanische Präsident Woodrow Wilson lebte vor 60 Jahren. Er war Mitglied einer presbyterianischen Gemeinde. Und er wurde dann nach seiner Präsidentschaft als amerikanischer Präsident einmal gefragt, was seine größte Ehre in seinem Leben war, die ihm zuteil wurde. Und er antwortete, dass ich Ältester in einer Gemeinde sein durfte. Das ist wahr. Welch eine Ehre, welch ein vortrefflicher Dienst, den man hier haben darf. Dennoch, die Sache, auf die wir hier ausgerichtet werden, ist nicht die Frage der Ehre, ist nicht die Frage des Postens, sondern es ist die Frage der Arbeit, der Tätigkeit. Gott, der Herr, er will Menschen, die ein brennendes Verlangen haben, für andere Menschen Aufseher zu sein, ein Hirte zu sein, das ist damit gemeint, sie zu weiden. Er will Männer, die Hirten sein wollen. Tatsächlich sind nach dem Neuen Testament alle Ältesten Hirten. Was heißt das für uns ganz praktisch hier in Gießen? Wenn wir uns vor einer Wahl umschauen, wer in der Gemeinde Ältester sein kann, dann schauen wir uns nach jemandem um, der in der Lage ist, die Seelen von Menschen zu hüten. Älteste haben auch Entscheidungen zu treffen. Fragen des finanziellen Budgets, Anschaffungen in der Gemeinde, Reparaturen, vielleicht irgendetwas, was sonst noch zu erledigen ist. Ist alles schön und gut, aber das Vorrangige ist das nicht. Worum es im Kern geht, ist, dass ein Ältester die Seelen von Männern und Frauen, Jungen und Mädchen hütet. Das ist der Kern seiner Arbeit. Das ist das Wichtigste. Das ist die erste Qualifikation für einen, der als Ältester in Frage kommt. Er hat das Verlangen, Hirte zu sein für Menschen. Für Menschen, die Gott sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, wie Paulus das an die Ältesten von Ephesus sagt. Und dann kann man das durchaus daran erkennen, in der Art und Weise, wie ein solcher Mann, wenn er andere hütet, wie ein solcher Mann mit seiner Zeit umgeht, wie er seine Bibel studiert, ob er sie wirklich verstehen will, in der Art und Weise, wie er sich darum bemüht, das Wort Gottes zu lehren. Bemüht er sich überhaupt? In der Art und Weise, wie er sein Leben strukturiert, seine Freizeit. Welchen Stellenwert haben da noch Hobbys im Vergleich zu diesem Hirtendienst in der Gemeinde? Wie regelmäßig er sich bemüht, an den Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen. Wie er seine Nachfolge, sein Jüngersein versteht. Worüber er spricht, also was ihn interessiert. Hat er ein Verlangen nicht nach dem Posten eines Ältesten, sondern nach dem Werk, nach der Tätigkeit. Zweitens, Gott will als Älteste Männer haben, die untadelig sind. Wir können auch sagen, Männer, die Gott hingegeben sind, die für Gott heilig sind, abgesondert sind. Ich lese noch einmal die Verse 2 und 3. Nun muss der Aufseher untadelig sein. Das ist gleichsam die Überschrift. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, darauf kommen wir gleich noch, dann nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Wie sieht also diese Untadeligsein, diese Untadeligkeit des Ältesten aus, seiner Heiligkeit? Geht es darum, dass die Heiligkeit eines Ältesten, seine Untadeligkeit in einem besonderen Gehabe zum Ausdruck kommt? Also darüber, dass er gleichsam 10 cm über dem Boden schwebt. Ich weiß es noch, wie ich es immer etwas komisch fand als Kind, wenn ich im Gottesdienst saß und wie der Pastor dann würdigen Schrittes zum Altar schritt. Mir kam es immer etwas komisch vor. So etwas ist nicht gemeint hier. Er schwebt nicht 10 cm oder wie auch immer über dem Boden. Er kann ganz normal leben wie ein ganz normaler Mensch. Nein, die Untadeligkeit eines Ältesten besteht in etwas anderem. Er führt kein skandalöses Leben. Er legt nicht Verhaltensweisen an den Tag, die ihn der Kritik unterziehen. So einer? Der? Schauen wir uns die Verse genauer an. Was sagt Paulus? Er ist Mann einer Frau. Mit anderen Worten, seine Ehe ist monogam. Er hat keine Freundin, keine Geliebte neben seiner Frau. Das gab es damals im Römischen Reich in gehobenen Kreisen allemal. Er lebt nicht homosexuell, sondern heterosexuell. Hier steht nichts von einem zölibatären Leben. Aber hier steht, dass in der Kultur, in der er lebt, die auch damals sündig und versumpft war, er bis hinein in sein Geschlechtsleben hinein nach den Ordnungen Gottes sein Leben führt. Er ist Ehemann einer Frau. Das heißt, er ist ein Mann, der gekennzeichnet ist durch die strikteste Form ehelicher Treue. Ferner, er ist nüchtern und besonnen, anständig. Mit anderen Worten, er ist kein Heizsporn. Er lehnt alle Formen von Exzessen ab. Er hat einen wachen, wachsamen Verstand. Er hat sich auch selbst unter Kontrolle. Er ist respektabel in seinem Auftreten. Weiter, ein Ältester, er soll gastfrei sein. Nun, an manchen Stellen werden wir alle in der Gemeinde dazu aufgefordert, gastfrei zu sein. Ein offenes Haus zu haben, aber ganz offensichtlich sollen hier Älteste vorangehen. Sie sind Vorbilder darin. Älteste, sie sollen gastfrei sein. Dann Vers 3. Er ist nicht vielem Wein ergeben. Denn es geht hier nicht darum, dass er gelegentlich auch mal ein Glas Wein oder auch anderen Alkohol trinkt. Aber er ist kein Sklave des Alkohols. Er ist nicht fixiert auf Alkohol. Also ein Alkoholiker kommt nicht in Frage als Ältester. Und ich füge hinzu, er ist an keine Sucht gebunden. Nicht an Drogen oder irgendwelche Stimulantien oder sonstige Suchtmittel. Weiter. Ein Ältester ist nicht gewalttätig. Das ist negativ formuliert. Man könnte auch sagen, er kann moderieren. Er ist moderat. Er ist friedlich, auf Frieden aus. Ferner, er ist nicht hinter dem Geld her, er ist nicht auf Geld fixiert. Er ist nicht, wie es hier heißt, nach schändlichem Gewinn strebend. Wenn sein Denken immer nur darum kreist, wie kann ich jetzt möglichst auch noch was absahnen, ist das nicht gut für einen Ältesten. Er weiß, sein Reichtum ist Gott. Er gebraucht diese Welt, aber er gebraucht sie als jemand, so als hätte er sie nicht. Geld ist nicht das, worum es sich in seinem Leben dreht. Es ist ein Tauschmittel, das man benötigt, gewiss, ganz klar. aber es ist nicht das Zentrum des Lebens. Und dieses alles, diese Punkte, die Paulus hier aufgezählt hat, die machen seine Untadeligkeit aus. Noch einmal, diese Menschen, sie schweben nicht in einem anderen Bereich. Sie leben durchaus in dieser Welt, aber sie leben nach den Geboten Gottes. Gott will, dass Männer Älteste werden, die erstens Arbeit suchen. Arbeit als Hirten für die Seelen von Menschen und die zweitens ein untadeliges Leben führen. Untadelig im Sinne, dass sie sich an die Gebote Gottes halten. Drittens, mein dritter Punkt. Gott will Älteste, die in der Lage sind zu lehren. Das heißt, ein Ältester ist in der Lage, Gottes Wahrheit weiterzugeben. Das wird in Vers 2 als letztes Kriterium genannt. Ein Aufseher, er soll fähig sein zu lehren oder lehrfähig sein. Kriterium für einen Ältesten ist also, dass er in der Lage ist, biblische Lehre weiterzugeben. Ist das nicht interessant? Ist es nicht interessant, dass Paulus nicht sagt, Älteste, das sind Leute, die müssen in der Lage sein, zu führen. Die müssen Alpha-Typen sein. Die müssen die Leute begeistern können in der Gemeinde. Ich sage nicht, dass Älteste keine Führungsqualitäten haben sollten, aber der Apostel sagt so etwas nicht. Merkwürdig. Paulus sagt auch nicht, es ist sinnvoll, wenn ein Ältester aus einer höheren sozialen Schicht kommt. Ist auch schön. Aber das ist offensichtlich nicht so wichtig. Paulus sagt auch nicht, das muss jemand sein, der prominent ist. Paulus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, wenn du dich in der Gemeinde nach Ältesten umschaust, dann suche Männer, die Gott gehorchen. Dann suche Männer, die jünger sind und die deswegen auch andere lehren können. Also die das Empfangene weitergeben können. Paulus sagt damit übrigens nicht, dass jeder Älteste unbedingt auf der Kanzel stehen muss. Keineswegs. Aber noch einmal, es gehört zum Sein eines Ältesten, zum Dienen auch als Aufseher, dass er biblische Lehre weitergeben kann. Sei es im Hausbesuch, sei es beim Krankenbesuch oder ich sag mal so einfach zwischendurch. Wenn man einmal auch in der Gemeinde zu einer Tasse Kaffee und zum Kuchen zusammenkommt. Frage, lenkt er das Gespräch auch einmal auf geistliche Themen? Oder gibt es andere Themen, was weiß ich, wie Fußball oder Politik, die dann die Gespräche lenken? Ich hatte mal einen Professor. Ging gar nicht anders. Wenn man 5 Minuten mit ihm zusammen im Auto saß, er war bei einem geistlichen Thema. Man konnte anfangen, wo man wollte, er landete nach 5 Minuten spätestens bei diesem Thema. Wenn man bei ihm zu Hause war beim Abendessen, man kam sehr schnell auf biblische, geistliche Themen. Er ist lehrfähig, ein Ältester. Er schwafelt nicht. Er bringt biblische Lehre rüber. Viertens. Gott will Älteste, die in ihren Familien vorstehen und danach trachten, dass in ihren Familien Gott und sein Wort regieren. Ein Ältester soll seinem eigenen Haus gut vorstehen, so lesen wir hier, und die Kinder in Unterordnung halten mit aller Ehrbarkeit. Wiederum die Frage, wenn wir uns nach einem Ältesten in der Gemeinde umschauen, dann soll er nicht nur ein Verlangen haben, zu arbeiten. Er soll nicht nur ein untadeliges Leben führen, gemäß den Geboten Gottes. Er soll nicht nur die Fähigkeit haben, zu lehren, sondern er soll auch jemand sein, der bereits gezeigt hat, etwa in seiner Familie, dass er Leitung geben kann. Gott will Älteste, die Häuser, die Familien leiten, in denen der Geist Gottes regiert und die dann offensichtlich auf das Ziel haben, dass in den anderen Familien der Geist Gottes regiert. Es soll jemand sein, der seinem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder auch kontrollieren kann. Und Paulus fügt hier hinzu, mit aller Ehrbarkeit. Er wird also auch in seiner Erziehung gegenüber seinen Kindern nicht eine fremde Distanz aufbauen, aber doch eine ehrbare Distanz aufbauen. Die Erziehung ist da nicht eine Kraftprobe, so ein ewiges Gezerre, sondern er hat Autorität mit Ehrbarkeit, so formuliert es der Apostel hier. Und um diese Wichtigkeit dieses Kriteriums zu unterstreichen, fügt Paulus dann in Vers 5 noch einmal die Frage hinzu: Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er dann für die Gemeinde Gottes Sorge tragen? Mit anderen Worten, es gibt ein Mittel, durch das du sagen kannst, ob ein Mann ein guter Hirte in einer Gemeinde sein wird. Schau dir an, wie er in seiner Familie auftritt, wie er sie hütet, wie er sie leitet. Es geht da nicht um die Frage, ob alles klappt, aber wie er auftritt. Und wenn er in seiner Familie Leitung zu geben vermag, dann besteht eine gute Chance, dass er dieses auch in der Gemeinde tun kann. Und so achte darauf, wie er seiner Frau und vor allem seinen Kindern, die werden hier interessanterweise sehr deutlich hervorgehoben, Führung gibt. Achte darauf, ob er ihnen überhaupt Führung gibt oder ob er alles laufen lässt, ob er sich lieber mit seinen Hobbys beschäftigt, ob er sie zum Bibellesen anregt, ob er sie anleitet, unter das Wort Gottes zu kommen, wie viel Wert er darauf legt, an den Gemeindeveranstaltungen regelmäßig teilzunehmen. Ob man auch in der Familie bei Planungen, welche Unternehmungen in einer Familie gemacht werden, die Gemeinde berücksichtigt, welchen Stellenwert da die Gemeinde hat, oder ob das einem egal ist und die Gemeinde ziemlich weit unten steht. Gottesfurcht in der Gemeinde beginnt mit Gottesfurcht in der Familie. Jüngerschaft in der Gemeinde beginnt mit Jüngerschaft zu Hause. Ein Ältester, dem es wichtig ist, dass in der Familie die Ordnungen Gottes herrschen, der wird auch im Leben meiner Gemeinde darauf Acht geben. Das ist die vierte Qualifikation. Gott will für die Gemeinde Älteste, die sich vorher in ihren Familien als Verantwortliche erwiesen haben. Fünftens. Gott will Älteste, die geistlich reif sind, also nicht Jungbekehrte. Vers 6. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fährt. Sehen Sie, der Apostel Paulus sagt hier nicht, ein Ältester, da muss der erst 60 Jahre alt sein oder 70. Oder ein Ältester muss mindestens 30 Jahre alt sein. Es geht hier nicht um das Lebensalter. Aber er gebietet, es darf kein Neuling sein, kein Neubekehrter. Um uns klarzumachen, was hier gemeint ist, ich sage mal, werfen wir ruhig mal einen Blick in unsere evangelikale Kultur. Vielleicht in Amerika noch mehr als hier in Deutschland. Mal angenommen, ein Filmstar oder ein Musikstar oder ein Politiker oder sonst jemand, der irgendwie prominent ist, bekennt sich plötzlich zum Glauben in einem Interview oder zu Christus. Was erleben wir dann häufig? Nun, er wird ziemlich schnell dann als eine Art Vorzeigechrist vorgeführt. Er darf auf größeren christlichen Veranstaltungen auftreten. Er bekommt in christlichen Blättern Interviews. Man macht aus ihm etwas Besonderes, so eine Art Superstar, nur eben dann auf christlich. Vielleicht darf er sogar recht schnell predigen. Es ist ja toll, wenn so einer sich auch zu Christus bekehrt und seine Urteile zu allem Möglichen abgibt. Wissen Sie, was man dann immer wieder beobachten kann? Leute, die sofort nach vorne gezogen werden, sofort nach ihrer Bekehrung und dann große Bekenntnisse ablegen, damit gewissermaßen auf Welttour gehen, plötzlich hört man gar nichts mehr von ihnen. Und wenn man sich dann zu informieren sucht, nachfragt, was mit ihnen denn los ist, vernimmt man, sie sind in Unmoralität gefallen. Sie halten nichts mehr vom Bekenntnis ihres Glaubens. Christliches Bekenntnis, das war dann so eine Art Treff. Der Apostel Paulus sagt, wer in der Gemeinde auftreten darf, wer hier Leitung geben darf, der muss gefestigt sein. Der muss auch die Gefahren, auch die Versuchungen von Leitern im Blick haben. Die Gefahr, sich zu überheben. Die Gefahr, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Die Macht auch an sich zu reißen. Paulus sagt, Vorsicht vor Neulingen. Kein Neuling. Damit er nicht in die Verdammnis des Teufels fällt. Damit er sich nicht überhebt wie der Teufel. Darum beruft nicht jemand zu einem Ältesten, zu einem Leiter in einer Gemeinde, der nicht wirklich gefestigt ist. Es benötigt Zeit, es braucht Zeit, bis einer Ältester, bis einer Hirte auch für andere sein kann. Da benötigt man Qualifikationen. Ein ungefestigter Neuling, ein Novize, der soll nicht in der Gemeinde Leitung übernehmen. Die Schrift ist hier sehr deutlich. Und schließlich sechstens, Gott will Älteste, die einen positiven Ruf auch bei Nichtchristen haben. Ich lese nochmal Vers 7. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Es geht also bei einem Ältesten auch um Reputation. Um Reputation, die er bei Nichtchristen hat. Den Ruf, den er bei denen hat, die nicht zur Gemeinde gehören, sagen wir mal in seiner Nachbarschaft. Da könnte man natürlich einwenden, ach, das ist doch gar nicht so wichtig, was die über einen denken, die reden ja sowieso negativ über die Christen. Was sollen wir uns um deren Urteil kümmern? Nun ja, unterscheiden wir hier. Die Frage ist, wird jemand von den Ungläubigen deswegen schief angesehen, weil er Christ ist oder weil er sich etwas zu Schulden hat kommen lassen? Das ist durchaus zu unterscheiden. Hier geht es Paulus ganz offensichtlich um seine moralische Reputation, nicht um den Ruf als Christ. Gott will Älteste, deren moralische Reputation bei den Nichtchristen nicht angeschlagen ist, die nicht anrüchig geworden sind. Der Apostel weiß, die Frontlinie des Evangeliums sind nicht unsere Methoden, sind nicht unsere Tricks, sind nicht unsere sogenannten Gemeindewachstumsstrategien, sondern was die Menschen über die Gemeinde außerhalb auch sagen, die draußen sind. Und da sind nun einmal, ob sie es wollen oder nicht, die Ältesten in gewissem Sinn das Aushängeschild. Wie verhalten die sich? Was haben sie für einen Ruf? Und das wirkt sich direkt auf den Ruf in einer Gemeinde aus. Bis dahin, dass es dann heißt, das ist die Gemeinde von diesem oder jenem. Ist sie nicht, das ist die Gemeinde von Jesus Christus. Aber ein Ältester hat tatsächlich hier eine hervorgezogene Stellung. Wann hat eine Gemeinde der Welt am meisten zu sagen? Ich behaupte, wenn sie am deutlichsten von dieser Welt geschieden ist, und zwar insofern geschieden, dass sie weiß, zu wem sie gehört und wem sie nachzufolgen hat. Und deswegen wird jedes Anbiedern, das man heutzutage vielfach als Evangelisieren meint, bezeichnen zu müssen, sich einmal als Bumerang erweisen. Paulus betont etwas anderes. Die Ältesten, sie sollen einen guten Ruf haben bei denen, die draußen, die außerhalb sind. Frage an uns, was haben wir für einen Ruf bei denen, die draußen sind? Ich möchte nur noch einen siebten Punkt hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das heute noch sehr wichtig ist, aber in meiner Jugend hat man es immer und immer wieder gehört. Man hat dann gehört ungefähr folgendes Gerede. Man hat gesagt, naja, bei uns in der Kirche geht es nicht so gut. Allgemein nicht so gut. Viele schlimme Dinge. Aber unser Pastor ist gläubig. Er ist nicht eigentlich ein richtiger Hirte, das kann man auch nicht sagen. Aber wir haben zumindest einen gläubigen Pastor. Merken wir, fällt uns hier auf, dass bei einer solchen Argumentation ein eigenmächtiges Kriterium festgelegt wird, wer Diener in der Gemeinde Gottes sein darf? Um nicht missverstanden zu werden, es ist schön, wenn ein Pastor, ein Ältester in der Gemeinde auch was glaubt. Aber ihr Lieben, das ist kein Kriterium für Dienst in einer Gemeinde. Das ist kein Kriterium, um in der Gemeinde Verantwortung zu tragen. Hirten haben einen Dienst an anderen. Und da ist das viel zu wenig. Was sind die Kriterien? Ich möchte sie noch einmal wiederholen, weil es ja diesmal 6 Punkte waren. Ein Ältester, er sucht Arbeit, nicht einen Posten. Zweitens, er führt ein untadeliges Leben im Sinn der Gebote Gottes. Er ist in der Lage, anderen das Wort Gottes weiterzugeben. Manchmal auch im Gespräch. Das muss gar nicht immer viel leichter sein als hier von der Kanzel, denn dann muss man sich auch auf Einsprüche und Einwände gefasst machen. Aber er ist dazu in der Lage. Viertens, er hat sich als einer erwiesen, der in seiner Familie Leitung geben kann. Fünftens, er ist gefestigt. Er ist nicht mehr ein Neuling. Sechstens, er hat eine gute moralische Reputation in seinem Umfeld, in seiner Umgebung. Und was heißt das für uns jetzt als Glieder der Gemeinde? Zunächst einmal kann man sich selbst fragen. Will Gott, dass ich diese Tätigkeit, diese Aufgabe, diese Arbeit suche, danach strebe? Zweitens, du schaust dich um in der Gemeinde. Gibt es in der Gemeinde Brüder, die für diese Arbeit in Frage kommen, die diesen Kriterien entsprechen? Es kann sein, dass du vielleicht sagst, naja, da entwickelt sich jemand. Vielleicht nicht sofort, vielleicht doch nicht bei der nächsten Wahl, aber vielleicht bei der übernächsten oder in 6 Jahren oder irgendwann. Aber man hat irgendwie den Eindruck, der könnte möglicherweise einmal mehr Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, weil er das, was er jetzt schon tut, verantwortlich ausübt. Es geht durchaus, vergessen wir das niemals, immer auch um Nachwuchs. Aber vielleicht ist auch jemand hier, ich weiß es nicht, der sagt, das ist alles für mich völlig uninteressant. Ich nehme mal an, so ein Ungläubiger. Der sagt, ich bin auch nicht einmal sicher, ob das alles mit Jesus Christus stimmt oder mit der Bibel. Aber auch dem will ich sagen, auch für solche Leute hat Gott der Herr in der Gemeinde Älteste gegeben, Aufseher. Auch für sie sind sie da. Nicht einer der häufigsten Angriffe gegen das Christentum von Nichtchristen ist ja, die Christen, die tun nur so fromm. Die sind es im Grunde gar nicht. Die sind faktisch Heuchler. Die können fromm reden, aber wie sieht es hinter den Kulissen aus? Der Fisch, ach, der stinkt doch zuerst am Kopf, so ein beliebter Spruch. Ist es angesichts dessen nicht gut, wenn Gott in seiner Gnade seiner Gemeinde Älteste schenkt, die durch ihr Verhalten diese christenfeindliche Einstellung durch ihr Leben widerlegen? Älteste sind nicht vollkommen, aber sie sollen ein Vorbild sein. Gerade darin, andere zum Herrn zu führen, die sich nicht als Heuchler erweisen, also auch nicht als Frommschwätzer. Also auch dann, wenn du nicht Christus kennst, wenn du eigentlich mit ihm nichts zu tun haben willst, dann sind da immer noch die Älteste, die diesen Kriterien entsprechen, ein Zeugnis von Christi Liebe zu dir. ein Geschenk von Christus auch an dich. Und denken wir mal, sofern wir Christen sind, zurück. War es nicht Leute, die uns dann zu Christus hingeführt haben, deren Leben uns ein Vorbild war, durch die wir uns angezogen fühlten, zu Christus dann hinzukommen? Christus sagt dir damit: Ich gebe dir in dein Leben einen Menschen, über den du nicht sagen kannst, das ist nur ein Heuchler, nur ein Pharisäer. Denn sein Leben zeichnet sich durch moralische Prinzipien aus. Er lebt nicht irgendwie von der Welt abgehoben. Er schwebt nicht über allem. Aber er lebt aus dem Wort Gottes. Und vielleicht wirst du dann anfangen, wenn du so jemanden kennengelernt hast, auch nach dem Evangelium zu fragen. Vielleicht fängst du dann an, oder es fällt dir zumindest leichter zu verstehen, zu kapieren, dass das Problem in dieser Welt nicht die sogenannten Heuchler in der Gemeinde sind, die da sehr wohl da sind, sondern dass das Problem du selbst bist. Weil jeder von uns ein Sünder ist. Weil jeder von uns, übrigens deswegen auch Älteste, einen Retter, einen Heiland benötigen. Diese Männer, diese Ältesten, sie können dann glaubwürdig Zeugnis davon ablegen, dass sie Sünder waren. Dass Christus sie gerettet hat. Und dass Christus in ihrem Leben jetzt Herr ist. Sodass ihr Leben von dieser Botschaft glaubhaft Zeugnis ablegt. Amen.